Deutschlandfunk, Andruck.
Heute mit Nils Schniederjan am Mikrofon. Das Unternehmen Nvidia ist seit etwa 2 Jahren vor allem für seinen rasanten Kursanstieg an der Börse bekannt. Dahinter steht ein Firmengründer, der in der Öffentlichkeit zwar größtenteils unbekannt ist, aber mit einem berüchtigten Führungsstil zu einer der wichtigsten Figuren des Silicon Valley aufgestiegen ist. Hören Sie gleich mehr zu einem Buch, das seine Rolle und den Aufstieg von Nvidia beleuchtet. Außerdem geht es um die Bürokratie und um die Frage, ob sie entgegen ihres schlechten Rufs eigentlich ein zentraler Baustein der Demokratie ist. Das behauptet eine Autorin, die die deutsche Verwaltung in- und auswendig kennt. Im Interview mit mir erklärt sie, was sich eigentlich ändern müsste, damit die Bürokratie nicht nur negativ betrachtet wird. Mehr dazu gleich hier bei Andruck. Die Welt sortiert sich neu, vor allem außenpolitisch. Nicht zuletzt durch den erneuten Amtsantritt Donald Trumps in den USA, der die bestehenden Institutionen, die bestehende Allianz von Europa und den USA in Frage stellt. Für die EU könnte das, so heißt es oft, die Stunde sein, um die eigenen Interessen mit neuer Vehemenz zu vertreten. Und um dieses Staatensystem auch nochmal auf neue Füße zu stellen. Doch wie funktioniert dieses Gebilde überhaupt? Wie demokratisch ist es? Und kann es auch zu Entscheidungen kommen, wenn es, wie jetzt, unter Druck steht? Wie groß ist die Resilienz dieser Union europäischer Staaten? Ein neues Buch versucht, seine Funktionsweise noch einmal von Grund auf zu erklären. Moritz Küpper hat es gelesen.
Es ist, so scheint es, die Stunde der Europäischen Union, bedroht durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auf sich gestellt durch die zweite Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trumps, der die transatlantische Partnerschaft in Frage stellt, unter Druck durch die wachsende wirtschaftliche Stärke Chinas.
Frieden und Sicherheit in Europa stehen auf dem Spiel und deshalb muss dies die Stunde Europas sein.
So hatte es der kürzlich aus dem Amt geschiedene Bundeskanzler Olaf Scholz noch im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausgedrückt.
Die Stärkung europäischer Fähigkeiten muss in einem klar definierten Zeitrahmen stattfinden. Und darin läge buchstäblich eine Win-Win-Win-Strategie. Sie hätte zum einen die Entlastung der USA in Europa zur Folge. Sie würde zum anderen zu einem deutlich stärkeren Europa innerhalb der NATO führen. Und sie würde auch die NATO insgesamt stärken, und zwar in ihrer gesamten transatlantischen Dimension.
Europa als globaler Player, Europa als handlungsfähiger Akteur, vielfach gewünscht, oft beschrieben, aber selten eingetreten. Stattdessen Demokratiedefizit, fehlende Handlungsfähigkeit, Bürokratie. All das prägt den bisherigen Status quo und auch die Sichtweise auf die EU.
Brüsseler Bürokraten binden das politische Fest wie die Lilliputaner Gulliver. Das stimmt in dieser Form natürlich nicht, denn die Zähmung des Politischen ist gerade die historische Errungenschaft der europäischen Integration und auch heute noch eine funktionale Notwendigkeit, wenn Sie daran denken, dass 27 Staaten zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen müssen.
Sagt dagegen Ulrich Haltern, Professor für öffentliches Recht, Europarecht und Rechtsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein jüngstes Buch ist so etwas wie ein Buch der Stunde. Denn Haltern macht darin nicht nur deutlich, dass die EU vor allem eine Rechtsunion ist, er skizziert darin auch, dass die EU trotz der Jahrzehnte ihres Bestehens, trotz ihrer wachsenden Machtfülle, keine eigene Erzählung hat, die über die Nützlichkeit hinausgeht. Zumal Haltern allen Rufen nach mehr Integration zum Trotz feststellt.
Ich war verblüfft über die Tatsache, dass es unmöglich war, in der juristischen Zunft und bei den Gerichten Einigkeit darüber herzustellen, welche Rechtsordnung, die europarechtliche oder die staatliche, welche andere Rechtsordnung schlägt, welche sich also durchsetzt.
Es sei ein dauerhaftes Ringen.
Wir haben zwei verschiedene Schulen. In der einen steht das Europarecht oben und schlägt staatliches Recht. In der anderen stehen Teile der nationalen Verfassungen oben und schlagen das Europarecht. Und es ist in der gesamten Geschichte der europäischen Integration nicht dazu gekommen, dass wir, wie sonst eigentlich in allen anderen Bereichen, zu einem Konsens in Form eines Kompromisses gelangt sind. Irgendetwas ist seltsam oder nicht stimmig.
Bereits in seinem Vorwort bringt Haltern diesen Widerspruch auf den Punkt.
Union und Mitgliedstaaten bringen unterschiedliche Existenzräume für Autorität zum Entstehen. Auf der einen Seite steht ein Fortschrittsdiskurs der integrationspolitischen Notwendigkeit, der in einer sich schnellstmöglich vertiefenden Union die Vollendung einer historischen Vision sieht. Auf der anderen Seite steht ein skeptischer Diskurs, der das Lokale ins Zentrum rückt und gegenüber dem Fortschrittsgedanken überall Dichotomien in Gestalt von Vor- und Nachteilen einführt. Den Prosperitätsgewinnen des Binnenmarktes steht die Aussicht auf schmerzhafte Anpassungsprozesse und Globalisierungsverlierer gegenüber. Der Solidargemeinschaft steht die Behauptung einer überspannten transeuropäischen Tugendzumutung gegenüber. Der Rechtsgemeinschaft steht die Betonung des Nichtrechtlichen gegenüber, das sich wiederum stark aus Divergenzen speist.
In vier großen Kapiteln pflegt Haltern den knappen, einprägsamen Stil eines Juristen. Dies macht die Lektüre bei aller Präzision sowie Relevanz des Themas durchaus anstrengend. Auch das Vokabular kommt oft aus dem Fachlichen. Wer diese Mühen jedoch auf sich nimmt, den nimmt Haltern mit auf eine spannende Reise durch die Grundlagen, die Konstitutionalisierung, die Regulierung und die Effektuierung, also die praktische Anwendung des Rechts. Haltern wählt, um die Funktionsweise der EU mit seinen 27 Hauptstädten sowie den gemeinsamen Institutionen zu beschreiben, das eindrückliche Bild einer Doppelhelix. Zwei umeinander verdrillte Einzelstränge, die durch Brücken zwischen einzelnen Punkten miteinander verbunden sind. Seine These, entgegen der vorherrschenden Sicht, in dieser von außen nur schwer durchschaubaren Funktionsweise liegt die Kraft der EU.
Die Europäische Union hat sich trotz aller Krisen als vergleichsweise resilient erwiesen. Ich glaube daher, dass die Ambivalenz, dieser seltsame Schwebezustand, eher ein Vorteil ist.
Auch wenn die Entscheidungsfindung mühsam, mitunter sogar blockiert erscheint, bleibt Haltern grundsätzlich bei dieser These.
Dieses Liquide, dieses Offene, dieses Volatile führt dazu, dass die ganze Sache nicht zu starr wird und daher dann im Zweifel auch nicht brechen kann. Das war, glaube ich, jedenfalls bisher der Garant des außergewöhnlichen Erfolgs der europäischen Integration, der einmalig ist in der Welt.
Ein Aufgehen der Nationalstaaten in einem föderalen Bundesstaat und damit das Ende dieser Ambivalenz sieht Haltern nicht. Das sei weder von den Nationalstaaten noch von großen Teilen der europäischen Bevölkerung gewollt. Solange der Staat die politische Heimat der Bürger sei, schreibt Haltern, finde sich die Antwort auf die Frage, was demokratische Selbstbestimmung sei und wie sie gewährleistet werde, im nationalen Vorstellungsraum. Sein Fazit:
Mit der zunehmenden Einsamkeit Europas werden die hohen Erwartungen der Europäer an sich selbst auch zunehmend enttäuscht werden. Diese Enttäuschung kann destruktive, aber auch konstruktive Potenziale freisetzen. Dennoch wird sich an dieser Form so lange nichts ändern, wie sich die Grundkonstellation der unterschiedlichen politischen Existenzräume nicht ändert. Dafür wiederum gibt es, jedenfalls zurzeit, keinerlei belastbare Hinweise, eher im Gegenteil.
Das Buch liefert somit keine Lösung. Es beschreibt aber die vorherrschende Ambivalenz und liefert damit in schwierigen Zeiten wichtiges Wissen und Verständnis für die Entwicklung der Europäischen Union.
Das Urteil von Moritz Küpper. Das war seine Rezension von Verschlungene Staaten, die paradoxe Mechanik der europäischen Integration von Ulrich Haltern. Das Buch ist im Verlag CH Beck erschienen und 320 Seiten bekommen Sie für 34 Euro. Thank you. Die Bürokratie hat in Deutschland spätestens seit Kafka sowieso schon einen schlechten Ruf. Aber zu all dem, was man erlebt, wenn man mit ihr konfrontiert wird, kommt in den letzten Jahren, gerade aus den USA, auch noch ein anderer Vorwurf. Die Bürokratie sei undemokratisch. Dort sprechen MAGA-Anhänger gern vom Deep State, also von Verwaltungsstrukturen, die die Umsetzung demokratischer Entscheidungen verhindere. Wie es wirklich in der Bürokratie aussieht und warum sie die Demokratie vielleicht sogar retten kann, das weiß Julia Borggräfe. Sie hat unter anderem im Bundesarbeitsministerium die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt aufgebaut, ist inzwischen Co-Geschäftsführerin einer Beratungsfirma und hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Bürokratopia, wie Verwaltung die Demokratie retten kann. Hallo Frau Borggräfe.
Ja, schönen guten Tag.
Im Titel Ihres Buches klingt es ja schon an. Sie halten viel von der Bürokratie und ihrer Rolle in einer Demokratie. Warum?
Naja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Funktionalität von Bürokratie in einem staatlichen System oder in einem demokratischen System und der Bürokratie, die wir erleben. Und ich bin Fan davon, dass es eben eine Gewaltenteilung gibt, in der Bürokratie letztendlich die Verfahren ja darstellen, die dritte Gewalt, also die Exekutive, die Verwaltung in diesem demokratischen System darstellt. Das soll aber gleichzeitig nicht heißen, und dafür habe ich dieses Buch geschrieben, zu sagen, so wie es im Moment ist, ist es gut.
Warum haben wir denn so ein schlechtes Bild der Verwaltung, der Bürokratie?
Naja, die Bürokratie ist ja im Gegensatz zur Legislative und zur Judikative die Gewalt in dem demokratischen System, was wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich täglich erleben. Das sind die Gänge zur Behörde, das ist die Infrastruktur, die wir erleben. Und alles das ist natürlich im Moment in einem Zustand, der nicht besonders funktional wirkt. Und das zeigt sich ja auch in den Umfragen, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, ja, dieser Staat funktioniert nicht mehr besonders gut oder er ist auch seinen Herausforderungen einfach nicht mehr gewachsen.
Und das kann man bei Ihnen nachlesen, liegt aber nicht nur daran, dass der Staat sich irgendwie zurückgezogen hätte oder dass es einen Verwaltungsabbau gegeben hätte, sondern es gab immer mehr Gesetze, immer mehr Verordnungen vor allem auch, also die Dokumente, in denen die Verwaltung quasi die Details der Gesetze regelt. Gibt es dann so eine Art Trend, dass man alles immer detaillierter regulieren will?
Die Verwaltung hat natürlich für sich den Anspruch, und das würde ich sagen auch zu Recht, die Dinge rechtssicher zu gestalten. Und das ist natürlich dann so ein bisschen ein Teufelskreis vielleicht auch der Bürokratie, dass man, indem man versucht, die Dinge noch detaillierter, noch ausführlicher zu machen und die Sprache noch komplizierter macht, sodass sie zwar dann formal rechtssicher ist, aber kaum noch verstanden wird. Die Frage ist einfach, kann man das nicht kombinieren? Denn auf der einen Seite ist das natürlich wichtig. Denn eine Hauptaufgabe der Verwaltung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern eine Rechtssicherheit und eine Verlässlichkeit des Staates auch abzusichern, zu signalisieren. Und gleichzeitig muss sie für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, neben der Rechtssicherheit ist mindestens das Thema Nutzerfreundlichkeit, Usability, wie man in der agilen Sprache sagen würde, eine wichtige Prämisse für Verwaltungshandeln. Und danach müssen sich die Verfahren ausrichten.
Und bräuchte es da andere politische Entscheidungen, um sowas zu ermöglichen? Oder wo liegt der Hebel dazu?
Ja, der Hebel liegt an verschiedenen Stellen. Also ein Hebel liegt sicherlich in der Gestaltung von Gesetzen. Was wir im Moment sehen, ist, dass in den seltensten Fällen die Verwaltung, also die Vollzugsverwaltung, die Verwaltung, die in den Kommunen, in den Ländern diese Gesetze ausführt, dass die einbezogen wird in die Gestaltung dieser Gesetze. Weil man könnte natürlich, wenn man diese Gesetze formuliert, schauen, ist die Verwaltung überhaupt in der Lage, qua Kompetenzen, aber auch qua Kapazitäten, diese Gesetze gut umzusetzen. Beispiel Digitalpakt in der vorletzten Legislatur, das waren immerhin 5 Milliarden, die man hier zur Verfügung gestellt hat, also viel Geld. Was man nicht getan hat, ist, diesen Prozess aus der Sicht der Schulen zu denken, die diese Gelder ja abrufen sollten. Und das führte dazu, dass nach 2 Jahren noch nicht mal 2 Milliarden aus diesem so wichtigen Topf für dieses so wichtige Thema, nämlich Digitalisierung von Schulen, verausgabt war. Und ich glaube, hier können wir ansetzen. Und das ist natürlich ein hochgradig relevantes Thema vor dem Hintergrund, dass wir gerade so viel Geld zu verteilen haben. Und da müsste man jetzt eigentlich hingehen und sagen, diese Verfahren werden mit aus Sicht derer gestaltet, die diese ganzen Gelder gut abrufen sollen. Also das ist sicherlich ein Stellhebel. Was aber natürlich auch ein Stellhebel ist, das ist die Art und Weise, wie Verwaltung strukturiert ist. Wir haben eine große Prämisse der Ressortzuständigkeit, so nennt sich das in der deutschen Verwaltung. Das heißt, jeder ist für das zuständig, für das er sozusagen mal legitimiert wurde, der Geschäftsabteilungsplan entsprechende Zuständigkeiten vorsieht. Und das funktioniert natürlich bei so Querschnittsthemen wie Digitalisierung, wie Klimaschutz, wie Fachkräftemangel nur sehr begrenzt. Und da braucht es einfach sowohl neue Kompetenzen, aber auch andere Formen der Zusammenarbeit, damit das staatliche Handeln gut gelingt.
Und andere Formen der Zusammenarbeit, das wäre dann dieser Einbezug der Verwaltung in den Gesetzgebungsprozess. Verstehe ich das richtig?
Naja, ich glaube, man kann das auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Also zum einen geht es um die Zusammenarbeit der Verwaltungen selber, denn so ein Thema, das werden wir jetzt sehen beim neuen Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, kann solche Themen ja nicht alleine stemmen. Das sind Themen, die auch andere Ressorts betreffen. Das heißt, wir brauchen Verfahren, die diese Häuser, die gemeinsam diese Themen stemmen müssen, auch gut in die Lage versetzen, die gemeinsam zu erarbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben unglaublich kompetente Leute in diesen Verwaltungen sitzen und gleichzeitig haben wir eine recht homogene Perspektive auf die Dinge. Das heißt, wir müssen über andere Verfahren auch die Perspektive derjenigen mit reinholen, die es betrifft. Also über, man nennt das ko-kreative Verfahren und eben nicht nur über Kommentierung oder Anhörungen. Das ist etwas anderes, wird oft in den gleichen Topf geworfen. Deswegen nutze ich die Chance nochmal, das zu differenzieren. Wir brauchen echte ko-kreative Verfahren, wo man in einen gemeinsamen Perspektivwechsel geht, um dann eine Lösung zu erarbeiten, die für alle gut tragbar ist.
Diese ko-kreativen Verfahren sind dann ein Aspekt davon, dass, wie Sie schreiben, Politik und Verwaltung auf Augenhöhe agieren müssten, was ja quasi ein neues Selbstbewusstsein der Verwaltung dann auch bedeuten würde. Sehen Sie denn da auch die Gefahr, dass nicht gewählte Beamte dann damit auch einen großen politischen Einfluss bekommen?
Das könnte man sozusagen antizipieren als Gefährdungsanalyse. Die Frage ist natürlich, welche parlamentarischen Verfahren man etabliert, um das in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Und im Moment sehen wir, dass die Verwaltung eher so eine Art Erfüllungsgehilfin von politischen Entscheidungen ist. Und gleichzeitig sitzt aber so viel Fachkompetenz in diesen Behörden, dass wir die auch brauchen, um die Dinge gut zu lösen. Das heißt aber nicht, dass sie sich über die Legislative stellen soll, aber dass Legislative und Exekutive in ein gutes gemeinsames Verhältnis miteinander kommen, in eine echte Kooperation. Und ich glaube, da gibt es ein bisschen Luft nach oben, ohne dass dann tatsächlich die Exekutive zu viel Macht bekommt. Das muss natürlich über entsprechende Verfahren auch entsprechend abgesichert werden.
In Ihrem Buch schreiben Sie immer wieder, dass quasi eigentlich alle Akteure ein Interesse daran haben müssten, dass man die Verwaltung besser einsetzt, also insbesondere die Gesellschaft und der Staat. Aber gibt es da nicht auch irgendwo vielleicht dann doch noch Instanzen, die auch das gar nicht so schlecht finden, wenn die Verwaltung nicht richtig funktioniert? Also man denke jetzt an den Markt, an Unternehmen, die vielleicht sich auch freuen, wenn die Verwaltung nicht zu genau drauf guckt, wie man da eigentlich seinen Profit erwirtschaftet.
Naja, wir wollen ja vermutlich nicht in einer Bananenrepublik landen. Also insofern hat natürlich jedes Unternehmen und jeder Bürger, würde ich mal annehmen, ein Interesse daran, wenn wir sehen, dass natürlich auch die Unternehmen angewiesen sind auf eine gute Verwaltung, dann geht es auch wieder eher darum, was sind gute Verwaltungsverfahren und nicht guckt die Verwaltung nicht genau hin. Denn natürlich haben die Unternehmen, oder das würde ich den meisten zumindest unterstellen, ein Interesse daran, dass sie fair behandelt werden. Und wenn natürlich die einen Abgaben zahlen und die anderen nicht, weil die Verwaltung nicht genau genug hinguckt, dann ist das eine große Ungerechtigkeit im System und dann leidet natürlich das Systemvertrauen und am Ende wieder der Glauben in die Demokratie. Also ich glaube, das kann auch nicht der Weg sein. Aber was wir brauchen, ist eine Verwaltung, die über Prozesse verfügt, die für alle, die mit ihr zu tun haben, einfach sehr funktional sind. Und dann kann man hier, glaube ich, auch viel Vertrauen in das System zurückgewinnen.
Nun gibt es ja in Deutschland zum ersten Mal ein Digitalministerium. Erhoffen Sie sich dadurch auch einen neuen Schub, was die Modernisierung der Verwaltung angeht?
Ich wünsche es mir natürlich. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass dieses Ministerium jetzt erstmal vor einer riesigen Aufgabe steht. Sie müssen Abteilungen aus 6 verschiedenen Ministerien integrieren. Das heißt, sie haben einen riesigen Integrationsprozess vor sich. Und das muss natürlich erstmal gut gelingen. Und ich hoffe, dass da ja von Seiten der Bundesregierung so viel Commitment besteht bei allen, dass das jetzt gut aufgegleist wird.
Ich frage auch deshalb, weil Sie im Buch ja explizit loben, dass in Großbritannien und Estland die Digitalisierung außerhalb eines Ministeriums organisiert wurde.
Naja, man muss natürlich immer sehen, so ein Ministerium hat natürlich erstmal eine sehr politische Funktion. Und diese politischen Entscheidungen können durchaus in einem Spannungsverhältnis zu dem stehen, was fachlich vielleicht das geeignetste wäre. Und das ist völlig legitim. Die Frage ist, wie werden diese Dilemmata zwischen der Fachlichkeit und einem politischen Interesse, wie werden die gut ins Einvernehmen gebracht? Wie werden die gut verhandelt, sodass am Ende die richtige Lösung bei rauskommt? Und das ist natürlich leichter, wenn Sie in einem Ministerium beispielsweise die strategisch-politischen Entscheidungen treffen und dann aber sozusagen die Umsetzung auslagern. Und das wird ja vielfach gefordert, beispielsweise im Rahmen einer Digitalagentur oder eines Umsetzungsmuskels, wie er manchmal genannt wird. dieses neuen Ministeriums, damit einfach in der Umsetzung die Fachlichkeit hier nicht immer wieder in Frage gestellt wird. Denn wenn Sie Digitalisierung oder die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen für Digitalisierung politisch entscheiden, in der operativen Umsetzung, dann wird es schwierig. Und das sehen wir daran, wir haben zu wenig Standards, wir haben schwierige Entscheidungsprozesse, wir haben Budgets, die nicht in den Projekten gehandelt werden können. Also überall hier würde ich mir dann davon versprechen, dass wir über eine Operationalisierung auch zu einer zügigeren und effizienteren Umsetzung kommen.
Das sagt Julia Borggräfe, Autorin des Buches Bürokratopia, wie Verwaltung die Demokratie retten kann. Danke für das Gespräch.
Ich danke.
Und das Buch ist im Wagenbach Verlag erschienen. 144 Seiten kosten 18 Euro. Es gibt viele Bücher, die sich damit auseinandersetzen, wie nachhaltig unsere Art des Wirtschaftens eigentlich ist, ob sie sozial gerecht ist, ob sie noch genug Fortschritt gewährleistet und insbesondere, ob sie unsere Lebensgrundlagen bewahren kann. Emanuel Deutschmann, Juniorprofessor für soziologische Theorie an der Uni Flensburg, legt jetzt ein Buch vor, das behauptet, ein Muster gefunden zu haben, das all den verschiedenen gesellschaftlichen Problemen zugrunde liegt. Es sei das exponentielle Wachstum. Denn das hieße fast immer Unkontrollierbarkeit. Müssen wir uns also von exponentiellem Wachstum verabschieden? Kaspar Dohm stellt das Buch Die Exponentialgesellschaft vor.
Um zu erklären, wie unsere Gesellschaft sich verändert, stellten Soziologen immer wieder Theorien auf, bei denen sie durch die Linse eines bestimmten Begriffs auf unsere Zeit schauen. Zu den besonders einflussreichen Werken dieser Art gehören die Risikogesellschaft von Ulrich Beck, die Beschleunigungsgesellschaft von Hartmut Rosa oder die Gesellschaft der Singularitäten von Andreas Reckwitz. Nun analysiert Emanuel Deutschmann, Soziologe an der Universität Flensburg, die globale Gesellschaft durch die begriffliche Linse der Exponentialität. Und begründet dies folgendermaßen.
Mein Vorschlag, die globale Gesellschaft heute als Exponentialgesellschaft zu begreifen, beruht auf der Beobachtung, dass im 21. Jahrhundert exponentielles Wachstum zentrale Bereiche dergestalt prägt, dass es den Fortbestand dieser Gesellschaft nicht nur in ihrer bisherigen Form, sondern überhaupt in Frage stellt. Von Klima- und Umweltkrise über Pandemie, Inflation, Globalisierung, Migration und Verkehr bis hin zu künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Alterung. Viele bedeutende Entwicklungen unserer Zeit folgen exponentiellen Mustern.
In seiner Argumentation geht er zweistufig vor. Zunächst beschreibt er, warum viele unsere Zeit prägende Entwicklungen mathematisch betrachtet einen exponentiellen Verlauf haben, sich also in bestimmten Zeitintervallen verdoppeln. Dabei nutzt er empirische Daten zu mehr als 80 unterschiedlichen Trends aus den Bereichen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft und schildert, welche Folgen aus exponentiellen Entwicklungen resultieren. Das können positive Folgen sein, etwa bei einem exponentiellen Ausbau der erneuerbaren Energie. Laut dem Autor sind aber schädliche exponentielle Entwicklungen maßgeblich für den Zustand der Lebensgrundlagen des Menschen. Beispielsweise die Zunahme von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre. Ihr exponentieller Anstieg verschärft die Klimakrise. Um zu überleben, müsse die Menschheit solche exponentiellen Entwicklungen brechen und sie stattdessen auf nachhaltigen Niveaus stabilisieren, lautet seine Grundthese.
Stabilisierung ist daher das zentrale Ordnungsproblem unserer Zeit.
Deutschmann analysiert präzise und anschaulich, wie sich zentrale Bereiche wie Wirtschaft, Ökologie, Technologie, Mobilität, Kommunikation oder Demografie entwickeln und warum es notwendig wäre, die Entwicklung in diesen Feldern zu stabilisieren. Das ist nicht neu. Mit dem 2009 veröffentlichten Modell der planetaren Grenzen schuf eine Gruppe Naturwissenschaftler um den Schweden Johan Rockström das wirkmächtigste Modell zur Beschreibung des Zustands unserer Lebensgrundlagen. Sie arbeiten mit 9 planetaren Grenzen, von denen mittlerweile 6 überschritten sind. Dazu zählen Klima, Biodiversität und Landnutzung. Schon vor mehr als einem halben Jahrhundert hatten Wissenschaftler verschiedener Disziplinen den Menschen vor Augen geführt, welche katastrophalen Folgen exponentielle Entwicklungen haben können, ob bei der Demografie oder dem Ressourcenverbrauch. Grenzen des Wachstums hieß der 1972 veröffentlichte Bestseller von Forschern um Donella und Dennis Meadows. Offen ist bis heute, ob die Menschheit umsteuern und innerhalb der planetaren Grenzen leben kann. Mit dieser zentralen gesellschaftlichen Frage beschäftigt sich Deutschmann auf der 2. Stufe seiner Argumentation. Laut ihm stünden sich expansionistische und stabilisatorische Kräfte unversöhnlich gegenüber. Denn, Zitat, ein sowohl als auch ist ausgeschlossen.
Der Konflikt zwischen expansionistischen und stabilisatorischen Kräften wird im 21. Jahrhundert weit größere gesellschaftliche Auswirkungen haben als Auseinandersetzungen, die in den Sozialwissenschaften heute oft als zentral beschrieben werden, etwa die zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus oder Klassenkonflikten zwischen oben und unten.
Viel spreche dafür, dass die Wachstumsverfechter die Oberhand in dem Konflikt behalten werden. Aber die expansionistischen Kräfte hätten ein entscheidendes Problem.
Ihre scheinbar bewährten Rezepte wirken nicht länger in einer Welt, die an ihre Grenzen stößt. Noch schlimmer, ihre Wirkung schlägt um und erweist sich immer häufiger als toxisch. Und zwar früher oder später auch für die expansionistischen Kräfte selbst.
Allerdings empfänden viele Zeitgenossen die Entwürfe stabilisatorischer Kräfte als unattraktiv, etwa das Plädoyer für Zurückhaltung und Verzicht aus Teilen der Klimabewegung. Aus evolutionärer Sicht gäbe es keinen einfachen Pfad in eine nachhaltige, stabilisierte Zukunft, schreibt der Soziologe. Eine zentrale Rolle komme der Politik zu, denn sie könnte per Gesetzgebung expansionistisches Fehlverhalten begrenzen. Dafür setzten sich progressive Parteien ein, während rechtsextreme Parteien dies ablehnten. Entscheidend seien Demokratien, wie sich konservative Parteien verhalten würden, schreibt Deutschmann.
Konservative Parteien stehen also vor der Wahl. Sie können entweder ins regressiv-chauvinistische abdriften und mit der Illusion des Weiter-so nach Stimmen in transformationsunwilligen Milieus fischen. Oder sie können sich für stabilisatorische Anliegen stark machen, bei denen es um die Bewahrung und damit um ein tatsächlich urkonservatives Ziel geht.
Die Politik könne sich bei dem Thema gar nicht raushalten, sagt Deutschmann. Denn Nichtregulierung habe mindestens ebenso weitreichende Konsequenzen wie Regulierung. Die Natur selbst pendele sich im Zweifel auch bei einer Klimaerwärmung von 6 Grad ein. Allerdings wäre das ein für Menschen lebensfeindliches Niveau. Sein Blick durch die exponentielle Linse auf das Weltgeschehen ist fruchtbar, weil er die Notwendigkeit schnellen politischen Handelns unmissverständlich deutlich macht.
Das findet unser Rezensent Kaspar Dohm. Das Buch trägt den Titel »Die Exponentialgesellschaft. Vom Ende des Wachstums zur Stabilisierung der Welt«. Geschrieben hat es der Soziologe Emanuel Deutschmann. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. 500 Seiten gibt es für 32 Euro. Nvidia. Der Firmenname ist seit dem rasanten Kursanstieg ihrer Aktien zwar weitläufig bekannt, was dahinter steckt, wissen aber die wenigsten. Und das, obwohl ein Großteil von uns die Produkte von Nvidia täglich nutzen dürfte. Denn wer KI-Tools benutzt, wer also mit ChatGPT chattet, sich von Midjourney Bilder erstellen oder im Browser ein PDF zusammenfassen lässt, der nutzt sehr wahrscheinlich auch Nvidia-Produkte. Die Firma aus dem Silicon Valley baut nämlich die Chips, die den Siegeszug sogenannter künstlicher Intelligenz erst möglich gemacht hat. Die Firma nimmt also eine Schlüsselrolle ein. In seinem Buch The Thinking Machine zitiert der US-amerikanische Autor Stephen Witt einen Analysten mit den Worten: Es tobt ein Krieg in der KI und Nvidia ist der einzige Waffenhändler. Witt beschreibt in seinem Buch den Aufstieg und Wandel des Konzerns unter Leitung seines vielen noch immer unbekannten Gründers Jensen Huang. Was wir aus dieser Geschichte lernen können, weiß Martin Hahn.
Jensen Huang ist nicht Steve Jobs. Kaum jemand außerhalb der Computerindustrie würde Jensen Huang auf der Straße erkennen oder weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Dabei gehört Huang, der Chef des Chip- und Softwarekonzerns Nvidia, heute zu den bedeutendsten Figuren des US-Tech-Sektors.
Seine Chips waren so wertvoll, dass sie zur Besicherung von Krediten eingesetzt wurden. Und die Nachfrage nach diesen Prozessoren zwang mächtige Männer in die Knie. Ende 2023 traf sich Huang im japanischen Restaurant Nobu in Palo Alto mit Elon Musk und dem Oracle-Mitgründer Larry Ellison. Musk und Edison besaßen zusammen ein Vermögen von mehr als 300 Milliarden Dollar. Doch es war unübersehbar, dass in dieser ausgefallenen Runde Huang das Alpha-Tier war. Die beiden anderen Männer verbrachten die ganze Zeit damit, ihn um mehr KI-Chips zu bitten. Ich glaube, die beste Beschreibung ist, dass Elon und ich bettelten, erinnert sich Ellison. Eine Stunde Sushi und Bettelei.
In seinem Buch The Thinking Machine, die denkende Maschine, beschreibt Stephen Witt, welchen Einfluss Jensen Huang und Nvidia heute haben. Die Firma hat quasi ein Monopol auf Hochleistungschips, die für das Trainieren von KI-Modellen eingesetzt werden. Das war aber nicht immer so. Gemeinsam mit Curtis Prime und Chris Malakowski gründete Huang Nvidia 1993, um Grafikkarten für Computerspiele zu entwickeln. Witt lässt Weggefährten von Huang zu Wort kommen, wie den Analysten Hans Mosesmann.
In der Darstellung von 3D-Grafik wuchs die Nachfrage unablässig. Hier würde das Ziel erst erreicht sein, wenn der Benutzer in der Matrix lebte. Das entging Intel, sagt Mosesmann. Die Grafikfirmen hatten noch einen weiten Weg vor sich. In diesem Bereich war die Nachfrage nach Rechenleistung im Grunde unbegrenzt.
Auch Nvidias Mitbegründer und aktuelle und ehemalige Mitarbeiter kommen im Buch zu Wort. Dabei thematisiert Witt mehr als einmal auch Huangs berüchtigten Führungsstil.
Ich werde nie das erste Mal vergessen, als ich ihn platzen sah, erzählt ein Nvidia-Mitarbeiter. Ich arbeitete seit einigen Monaten dort und Jensen war stets charmant und selbstironisch. Und plötzlich begann er vor 100 Personen aus vollem Hals zu schreien. Es war Huang wichtig, ein Publikum zu haben. Wenn er einen Mitarbeiter niedermachte, tat er das normalerweise vor den Kollegen, damit diese aus der Erfahrung lernen konnten.
Es sind solche Einblicke, die sicherstellen, dass The Thinking Machine nicht zum Heldenepos wird. Huangs Zorn trifft später auch den Autor des Buchs. Witts Beschreibung jener Szene ist eine der erkenntnisreichsten Passagen. Auf unterhaltsame Weise zeichnet der Autor so nicht nur die Höhen und Tiefen Nvidias nach. Er beleuchtet auch die zwei Seiten des Jensen Huang, den Privatmann, der als Kind von seinen taiwanesischen Eltern allein in die USA geschickt wurde, und den Geschäftsmann. Ein Nvidia-Mitarbeiter sagt über seinen Chef:
Meine Theorie ist, dass Jensen ein im Grunde netter Mensch ist, der rücksichtslos sein musste, sagt er. Anders als andere Geschäftsführer, die vorgeben, nette Menschen zu sein, aber im Grunde rücksichtslos sind.
Stephen Witt beschreibt Huang als jemanden, der eine fast übernatürliche Gabe besitzt, sich zu konzentrieren, sich Ziele zu setzen und zu erreichen. Egal, ob es ums Tischtennisspielen geht oder um das Erschließen eines neuen Markts. 2013 entschied sich der Nvidia-Chef, seine mächtigen Computerchips künftig in den Dienst der künstlichen Intelligenz zu stellen. Neue wissenschaftliche Forschung zu neuronalen Netzen und Deep Learning hauchten dem schlafenden Anwendungsbereich damals neues Leben ein.
An einem Freitagabend verschickte er eine E-Mail, in der er erklärte, von nun an werde es nichts anderes mehr geben als das Deep Learning, erinnert sich Greg Estes, ein Vice President von Nvidia. Wir seien kein Grafikunternehmen mehr. Ab Montagmorgen seien wir ein KI-Unternehmen. Es ging tatsächlich so schnell.
Gelegentlich steigt Stephen Witt etwas tiefer ein in die Grundlagen der Chip-Technologie, die Nvidia immer erfolgreicher und einige Menschen sehr reich macht. Doch der Autor verliert sich nie in technischen Details. Wo nötig, nimmt er seine Leserinnen und Leser an die Hand, nutzt beispielsweise Analogien, um die Funktionsweise von NVIDIAs GPUs, Grafikprozessoren, zu erklären. Wer nichts für Hochtechnologie übrig hat, kann Witts Buch aus geopolitischer Neugier lesen. Kaum eine andere Firma steht derzeit so im Fokus von Exportdebatten wie NVIDIA. 2022 verbot die US-Regierung der Firma den Export der leistungsstärksten Chips nach China. Man hatte Angst, die Chips würden in militärischen Anwendungen landen.
Huang umging das Embargo, indem er modifizierte Versionen dieser Chips nach China lieferte, was der amerikanischen Bundesregierung sehr missfiel.
NVIDIA befindet sich damit im Zentrum des KI-Wettrüstens zwischen China und den USA. Über weite Strecken bewertet Stephen Witt die Schattenseiten der Technologie kaum. Stromverbrauch, Deepfakes, Arbeitslosigkeit. Fast urteilsfrei führt der Autor durchs Buch, bis er am Ende Farbe bekennt.
Der Grund dafür, dass ich anfing, mich mit NVIDIA zu beschäftigen, war, dass ich selbst die Angst empfand. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Als ChatGPT veröffentlicht wurde, nahm ich an, dass ich meine Arbeit verlieren würde.
Mit dieser Angst konfrontiert, platzt Jensen Huang einmal mehr. Er macht Stephen Witt brüllend zur Schnecke.
Unser Rezensent Martin Hahn über The Thinking Machine, Jensen Huang, NVIDIA und der begehrteste Mikrochip der Welt. Das Buch wurde vom Campus Verlag veröffentlicht, Stefan Gebauer hat es aus dem Englischen übersetzt. 320 Seiten kosten 32 Euro. Michael Wolfsohn ist Historiker und Publizist, war Professor für Neuere Geschichte an der Bundeswehr-Universität in München, hat zahlreiche Bücher, Aufsätze und Fachartikel verfasst und gilt als sehr streitbarer Publizist. Er macht sich öffentlich für Israel stark und führt den zunehmenden Antisemitismus auf die Einwanderung von Muslimen zurück. Jüngst kritisierte er auch die Kirchen für eine, Zitat, skandalöse Umkehrung von Tätern und Opfern im Gaza-Konflikt. In seinem neuesten Buch will er das Verhältnis der drei monotheistischen Religionen noch einmal grundsätzlicher untersuchen. Der Titel: Feindliche Nähe von Juden, Christen und Muslimen. Unser Rezensent Georg Beck.
Michael Wolfsohn versteht sich als Historiker, der in die Vergangenheit schaut, weil es ihm um das Hier und Heute zu tun ist. Geschichtsbewusstsein, so seine Überzeugung, ist unabdingbare Voraussetzung für jedes Verständnis von Gegenwart und ihren Konflikten.
Man kann über den Nahen Osten nicht fachkundig arbeiten, ohne die Grundlagen der drei Religionen zu kennen, also Judentum, Islam und Christentum. Dann kann man zum Beispiel auch leicht die islamistischen Akteure widerlegen, die meinen, dass das Heilige Land Israel oder wie immer sie es nennen wollen, den Palästinensern religiös betrachtet gehöre. Das ist, wenn man in den Koran schaut, definitiv nicht der Fall. Also kurzum, sie können Nahostpolitik argumentativ und wissenschaftlich nicht verstehen und bewerten, wenn sie nicht zumindest die Grundlagen des Islam kennen. Und darauf kommt es mir in diesem Buch an.
Eines, dessen Schwerpunkt freilich das Judentum ist. Hier lägen die wahren Grundlagen, die man kennen müsse, sagt Wolfsohn. Und zwar beginnend bei der Geschichte des alten Israel, das um 1000 vor Christus erscheint, eine Reichsbildung erlebt, Mitte des Jahrtausends unter der Pression anderer orientalischer Großmächte wieder verschwindet, nur um sich umso intensiver als ein religiöses Volk zu verstehen, das sich um die Tora versammelt. Es entsteht die hebräische Bibel und eine davon nicht zu trennende jüdische Auslegungstradition. Im Handumdrehen hat uns Wolfsohn in die jüdisch-christliche Frühgeschichte geführt. Eine Epoche starker Gärung. Noch ist nichts getrennt, nichts entschieden. Geschweige denn, dass schon Feindschaft da wäre. Feindliche Nähe, sagt Wolfsohn, gab es nicht immer. Feindliche Nähe habe sich entwickelt.
Ich versuche in diesem Buch zu zeigen und zu unterscheiden zwischen dem Kern des Christentums, also dem jesuanischen Christentum und der Kirche. Von Jesus gibt es kein einziges antisemitisches Wort. Kein Wunder, Jesus ist als Jude geboren und als Jude gestorben, genauer gekreuzigt worden. Diese Auseinandersetzung zwischen der Jesuanismus im Judentum, die Distanz und später die Feindschaft, die entwickelt sich erst in der Kirche. Das steht erst im vierten nachchristlichen Jahrhundert eigentlich fest, das Christentum als neue Religion. Und auch da dauert es eine Weile, nämlich bis zum Beginn der ersten Kreuzzüge, dass die Kirche militant antijüdisch geworden ist.
Und heute, da ein antizionistischer Antisemitismus ohne Religion auskommt, ließe sich ja fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich so intensiv, wie Wolfsohn das macht, auf Religionsgeschichte zu werfen. Die Antwort darauf ein entschiedenes Ja. Es bestehe, so Wolfsohn, nach wie vor eine Verbindung zwischen Politik und Religion. Denn die, nach eigenem Verständnis nicht religiösen Antizionisten, glaubten dennoch, nicht ohne Rekurs auf die jüdische Religion auskommen zu können. Das Problem sei eben nur, sagt Wolfsohn, dass sie darüber keine Kenntnisse hätten. Ja, dass sie, was sie halb verstanden hätten, verzerrten.
Der Antisemitismus ist heute in erster Linie eine Variante in der Form des Anti-Israelismus. Aber wenn man genauer hinhört, dann ist die Kontinuitätslinie, die gezogen wird von den Israelfeinden zum Judentum, über das sie nichts wissen, ganz klar. Also zum Beispiel wird dann die vermeintlich brutale israelische Vorgehensweise erklärt mit der, Zitat, jüdischen Tradition, die aus dem Alten Testament herkomme. Und dann kommt sozusagen als Klassiker das Zitat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Seht ihr, das ist das Judentum. Und dann kommt auch noch der Hinweis auf den zornigen Gott. Aber es wird nicht gewusst, warum, wann und wem gegenüber Gott zornig ist, nämlich meistens in Bezug auf die Juden, also eine innerjüdisch-göttliche Angelegenheit. Also kurzum, der Anti-Israelismus hat, auch wenn es viele Anti-Israelisten nicht wissen, sehr viel mit dem klassischen Antisemitismus, Antijudaismus zu tun.
Feindliche Nähe ist ein Buch, das aus starker Mündlichkeit lebt. Man spürt, dass Wolfsohn ein gern angefragter Vortragsredner ist. Sein Stil ist feuilletonistisch, zuspitzungsfreudig. Etwa, wenn er die Bergpredigt als militärhistorisches Dokument aufgefasst wissen möchte. Man muss da nicht mitgehen, man kann weitergehen. Schon im nächsten Moment steigt man wieder ein, denn darin ist Wolfsohn ganz dem Jüdischen verpflichtet. Er liebt die Fragen und das Fragen, weswegen seine Antworten immer materialreich ausfallen. Wer nicht fachkundig ist, aber es werden möchte, ist gut beraten damit. Feindliche Nähe, das ist nicht das Bedachtsamkeitsresultat eines akademischen Schriftgelehrten. Dafür ist viel zu viel Leidenschaft im Spiel.
Das war die Rezension von Georg Beck. Es ging um das Buch Feindliche Nähe von Juden, Christen und Muslimen von Michael Wolfsohn. Der Herder Verlag hat das Buch mit 224 Seiten veröffentlicht. Es kostet 20 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag geht es bei uns unter anderem um die Geschichte eines SS-Offiziers, der sich nach dem Krieg in den Dienst von Augusto Pinochet stellt. Heute war Nils Schniederjan für Sie am Mikrofon. Haben Sie noch einen schönen Abend und machen Sie es gut. Musik.